Herzlich willkommen zum Latecast, meine Damen und Herren. Hier sind Ihre Moderatoren Arvid und Silas.
Der Latecast.
Okay. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen.
Hallo.
Zu einem neuen Latecast mit extra Soundeffekten.
Und sind wir wieder da. Dang.
Das weiß ich gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll.
Am besten nichts. Das ist nie passiert. Wir ignorieren das einfach, okay?
Ja, ja, nee, das schneide ich auch auf jeden Fall nicht an den Anfang. Das wäre ja.
Wer würde denn sowas tun?
Ja, das wäre ja komisch. Ja. Wir sind wieder da, sind im 2-Wochen-Rhythmus immer noch für euch in euren Podcast-Apps zum Hören bereit und haben immer noch einige etwaige Themen dabei. Und ich denke, wir müssen es jetzt mal aus dem Leben schaffen. Es gilt, über den Dune-Trailer zu reden. Released wurde. Und da ich, obwohl das für mich wieder unverständlich ist und oder war, dass man von noch nie einmal in der Existenz seiner selbst von Dune gehört hat, könnte man kurz erklären, worum es sich dabei handelt.
Ja, also Dune ist ein Sci-Fi-Universum, ein auch relativ großes, hauptsächlich populär, möchte ich nicht sagen, aber sagen wir, es gab Bücher zuerst, 3 Stück, glaube ich,
ja,
wenn ich mich nicht täusche.
Das sind eigentlich mit die bekanntesten Sci-Fi-Bücher, ja, glaube ich, so. Die sind auch schon etwas älter.
Und auch sehr, glaube ich, gelobt, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe es selbst nicht gelesen, aber ich habe viel Gutes über sie gelesen. Also zumindest waren sie aus da. Ne? Mhm. Und was aber im Gegensatz nicht so toll war, waren die Adaptionen dazu. Filme, ich glaube, von Lynch, oder? Lynch?
Ja, das war, glaube ich, wann kam der raus? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber der letzte
Film.
Mit
dem gleichen Schauspieler von Das Boot.
Und ja, genau. Und es gab auch noch eine Version davor, glaube ich, ein Film, der.
Oh ja, das war, glaube ich, sehr alt dann, gell?
Cringiger war. Und dann gab es, glaube ich, noch irgendwo.
Serien.
Eine Serie.
Ja, ich glaube mehrere sogar, die aber auch alle sehr cringy waren, soweit ich das gesehen habe. Ich habe hab ein Video davon, das ich mir immer wieder gerne anschaue, von der Spacing Guild. Mhm. Können wir gleich später vielleicht nochmal dazu reden, was denn Dune genau ist und wie es läuft. Und die kommen dann da so richtig exzentrisch rein und einer hat in den Kommentaren geschrieben, was einfach so perfekt passt. Drunter stand irgendwie, The Spacing Guild looks like as if they were about to break out into a song and dance routine. Also wie als würden sie gleich irgend so ein Dance-off machen. Das passt einfach so perfekt, weil die kommen so richtig komisch exzentrisch rein und dann spricht der eine noch so richtig weird und das ist genau so ein Kinderschauspieler. So ein Mädchen und das konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Du siehst das, normalerweise, wenn du es schaust, dann achtest du nicht so drauf, aber irgendwer hat das auch in den Kommentaren erwähnt, wenn du schaust,
you can't
das it. Kind, das so da ist und sich einfach nicht mehr zusammenreißen kann und so richtig ins Gelächter ausbricht, weil das einfach so absurd aussah und gespielt war auch.
Ja.
Ja, Dune auf jeden Fall an sich eine recht coole und auch eben eine recht große, umfassende, wenn man so möchte, also mit sehr viel Worldbuilding und so.
Mhm. Die ersten
Reihe.
Ersten, weiß ich nicht, für 50 Seiten gefühlt, im allerersten Buch sind erstmal quasi Exposition. Erstmal alles erklären, einfach, ja, das sind die, also was man tatsächlich modern erklären kann, wie Dune ist, ist so ein bisschen Game of Thrones in Space. Weil es auch ganz viel um diese Familien, die es da gibt und die über verschiedene Planeten herrschen und wie die also politisch zueinander stehen und so.
Es gibt so ein großes Empire sozusagen, das aber besteht eben aus diesen verschiedenen anderen Planeten, die von verschiedenen Baronen geführt werden und die da eben entsprechend ihre Intrigen und so haben, entsprechend auch mit dem Empire selbst, was so dieser Hauptkonflikt ist, der in den Filmen auch immer aufgegriffen wurde.
Ja,
ich glaube, das wäre so die eine Sache, die ich persönlich sehr cool fand, Spice. Vom Konzept her, ist Spice natürlich die Spacing Guild, also die, es gibt
die Tänzer.
Genau, ja, exakt. So eine Gilde, die eben dafür da ist, den Weltraum-Travel eben zu machen, weil also der Gedanke ist der, dass man sich in dem Dune-Universum mit Schiffen von A nach B bewegt, indem man den Raum krümmt, faltet, wie auch immer. Und dafür, dass es ohne Probleme funktioniert, braucht man einen sogenannten Gilde-Navigator. Einfach irgendein
Typ. Die sehen weird aus.
Genau, irgendein Typ, der in die Zukunft schauen kann. Und warum kann er in die Zukunft schauen? Wegen dem, worum es in Dune hauptsächlich geht, Spice.
Ja.
Und Spice macht einen so ein bisschen high und blaue Augen und naja, dann kann man so in die Zukunft sehen
und shit. Glaube ich, für die nicht nur für die Weltraumreise, sondern irgendwas ist doch auch, dass die das überhaupt zum Überleben brauchen, oder nicht?
Ich glaube nicht jeder. Also ich glaube, dass du diese Fähigkeiten brauchst. Also die Leute, die so spezielle Fähigkeiten haben, zum Beispiel die Mentaten, ich glaube diese Bene Gesserit, diese komische Frauen-Amazonen-Gilde da, und natürlich halt diese Gilde-Navigatoren und so, die brauchen das alles halt, um ihre super natural Fähigkeiten eben zu machen. Und das Coole an den Gilde-Navigatoren ist eben auch nochmal, oder warum ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht war, oder vielleicht ist es auch gerade positiv, weil dass man dann sich dann eben noch aufhebt, dass die eben nicht im Trailer vorkamen, weil ich auf die am gespanntesten bin, weil die der Gedanke ist, dass die so krass dieses Spice konsumieren, dass die schon so entstellt worden sind durch das Spice.
Ja. Wobei man grundlegend jetzt, was jetzt für die Besprechung des Trailers vielleicht wichtig ist, bevor wir jetzt die ganze Lore auseinandernehmen, mit der ich jetzt auch nicht 100% ja, alles weiß, weil eben die Bücher leider den Nachteil haben, dass sie jetzt so vom Lesespaß her quasi jetzt nicht so sind wie, weiß ich nicht, Song of Ice and Fire oder so, oder auch von mir aus auch Talking oder so, aber vom Inhalt her quasi genauso geil eigentlich sind und dass das Potenzial dieser Welt leider in all den Umsetzungen, die es so gab, nie ausgeschöpft wurde.
Ja.
Und als dann bekannt wurde, dass Denis Villeneuve diesen Stoff verfilmen möchte, alle erstmal sehr hoffnungsvoll dem entgegengeblickt haben, weil er ja tatsächlich einer der wenigen Regisseure sind, die zumindest von Kritikern einheitlich sehr gerne gemocht wird. Also es gibt welche, die sagen dann, ja, den fand ich jetzt nicht mehr krass oder so, aber keiner würde jetzt hingehen und sagen, boah, der Film ist echt scheiße, so. Und dass er eigentlich einen ziemlich makellosen Rekord jetzt hat mit den Filmen, die er gemacht hat, also Sicario 1, Prisoners, Arrival, Blade Runner 2049, was auch so ein Projekt war, wo man vorher gesagt hat, das kann eigentlich nur in die Hose gehen, halt nach 30 Jahren oder länger nochmal so eine Fortsetzung zu so einem stilbildenden Film zu machen, wo keiner eigentlich das hätte machen können, Ridley Scott selbst sowieso nicht, weil der nichts mehr kann. und das trotzdem geklappt hat und super gut geworden ist. Ja, und dann deswegen sehr viel Hoffnung da reingesteckt wurde und deswegen auch dieser Trailer, weil dann wurden erst wieder, wie das ja öfter so ist, von irgendwelchen krassen Popkulturmagazinen in den USA die ersten Bilder veröffentlicht und davon waren dann aber nur zwei quasi aus dem Film selbst und die anderen waren nur vom Set-Fotografen, also der hat nur die Leute am Set fotografiert, aber das ist jetzt von der Farbgebung und so her nicht mit den Kameras, mit denen auch der, also die dann halt auch den Film darstellen und so, sondern halt mit einer normalen Fotokamera und so, das heißt, man konnte die Kostüme und wie die Charaktere aussehen schon sich vorstellen, aber es war ja noch nicht quasi ein Shot aus dem Film.
Ja.
Und dann kam jetzt der erste Trailer und ja, also doch, ich sage ja.
Er sah sehr cool aus, ja.
Ja, ich sage
ich, ja. Bin natürlich, also sie haben sich, es gibt noch so ein paar spicy Sachen.
es gibt ein Manko an dem Film tatsächlich, ja, finde ich.
Ich kann vielleicht sagen, was mir im Trailer, wo ich noch so ein bisschen neutral, also nicht so gehypt drauf war, waren so ein bisschen die Designs von Rüstungen und Zeug und allem. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach zu sehr ein Bild von diesem David Lynch-Film, oder?
Aber das heißt ja, da sah es doch gerade schlimm aus. Ich fand es hier halt genau das, was ich jetzt auch, also wenn man sich ja jetzt mit der Filmografie des Regisseurs auseinandergesetzt hat, der ist ja immer sehr down to earth mit so seiner Art der Darstellung quasi. Ja. Und dass ich das deswegen auch quasi schon so erwartet habe, dass es auch von der Farbgebung jetzt her so ähnlich aussieht.
Die Farbgebung, die finde ich eigentlich ganz cool. Also das gefällt mir alles ganz gut. Ich fand nur, dass jetzt
es ist halt ähnlich wie Arrival jetzt auch, so vom Look so ein bisschen.
Ja, ich hätte mir persönlich so ein bisschen mehr abgespacedere Designs gewünscht irgendwie.
Aber diese Raumschiffe, die wie Libellen aussehen, sind ja schon, also
Wahnsinn. Die sind schon cool. Und er hat auch, ich habe auch nicht gesagt, dass ich es komplett hate oder so. Ganz im Gegenteil. Ich fand es nur nicht, also ich habe es mir krasser vorgestellt irgendwie
an sich. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich, das spielt eigentlich schon auch so in das rein, was ich hoffe, dass es halt quasi auch so ein bisschen wirklich Game of Thrones im Weltraum ist.
Ja.
Quasi. Und aber das Manko an dem Trailer finde ich, also wenn man jetzt Dune Leuten, die davon jetzt nicht so viel, wobei das ja jetzt sehr viel wieder in der Diskussion stattfindet, aber mitteilt, dann kennen viele halt dieses Filmcover von dem älteren Film, ist es, glaube ich. Oder generell, das wurde dann, glaube ich, auch zum Buchcover oder so, oder war das Buchcover? Dune, der Wüstenplanet mit dem riesen Sandwurm drauf. Und den, wie der aussieht jetzt in dem neuen Film, haben sie jetzt auch am Ende des Trailers schon gezeigt. Und ich mir eher gewünscht, dass sie den, also sie hätten diesen Shot, also das quasi, die sind auf Sand und dann gibt es so eine Steinplattform, wo man dann quasi safe vor dem ist, da müssen sie hinrennen und dann rennen sie so weg und man sieht erstmal nur, wie da unten irgendwas Riesiges sich unter der Oberfläche bewegt und so und dann kommt er halt raus. Und dann gibt es aber noch diesen einen Shot, der finde ich zu viel war, wie man so quasi rausgezoomt das ganze Viech in der Totalen quasi sieht. Und das war, finde ich, schon ein bisschen zu viel.
Ja, es wäre so ein Spannungsmoment gewesen, das hat so ein cooler Reveal im Film selber, das sie jetzt halt schon so ein bisschen vorweggenommen haben.
Also wenn sie das gezeigt hätten, dass der da die verfolgt und so und dann von mir aus die Reaction vom, also jetzt nicht, dass er in die Kamera sagt und oh my God oder so, aber halt so schockiert guckt oder so von mir aus, das hätte man ja machen können, aber so, dass sie jetzt quasi die Katze aus dem Sack gelassen haben, so in der Hinsicht, finde ich, kann schwierig sein, wenn sie jetzt nichts Krasseres wieder mal mehr haben. Ne? Ja. Wenn das jetzt wieder so ist, wie es ja leider bei immer mehr Trailern heutzutage so ist, dass sie quasi die krassesten Sachen schon da zeigen oder bei Comedies die drei guten Gags da machen und der Rest ist dann im Film nur so, und so. Und aber ich so oder so immer noch sehr viel Vertrauen in den Regisseur habe, weil er bisher, wie gesagt, nicht versagt hat und den unmöglichen Job von Blade Runner gemacht hat, was einfach krass ist und Arrival gemacht hat. Das heißt, er kann mit Sci-Fi-Stoff umgehen.
Ich möchte ihn ja auch in dem Sinne verteidigen, dass der Wurm einfach so geil bekannt ist und so populär. Ich glaube, dass selbst, also dass man den schon in gewisser Weise so erwartet hätte, dass es nicht viel vorwegnimmt an sich, möchte ich sagen.
Ja. Ja, das stimmt natürlich.
Ich bin nur gespannt. Ich hoffe, Dune ist so eine Sache, was beim ersten Film auch irgendwie, also zumindest den ich gesehen habe, schlimm war, es ist zu viel für einen Film.
Ja, das soll ja, also das ist nämlich das Problem, worauf ich dann hinaus möchte jetzt. Es soll eigentlich das erste Buch jetzt quasi in zwei Filme rein. Das Problem ist, dass das Studio, soweit man weiß, da ein bisschen vorsichtig ist, also jetzt nicht quasi gesagt hat, hier hast du Geld für zwei Filme, sondern gesagt hat, hier hast du erstmal Geld für einen Film, weil Blade Runner 2049 von allen Kritikern gelobt und gefeiert wurde, aber trotzdem nicht so viel eingespielt hat, wie er hätte einspielen können quasi. Und deswegen die große Hoffnung von mir ist, dass vielleicht auch jetzt gerade, weil durch Corona dann nichts anderes im Kino ist, weiß ich nicht, oder generell halt einfach die Leute diesen Film sich im Kino anschauen, damit das erfolgreich ist, damit die dann auf jeden Fall auch den zweiten Teil drehen. Weil das Allerschlimmste wäre ja, wenn quasi die Story aufhört, ohne wirklich abgeschlossen zu sein. Und dann
nichts mehr kommt.
Dann der zweite Film gecancelt wird. Obwohl der erste Film eigentlich geil ist. Das wäre fast noch schlimmer, als wenn der scheiße wäre, weil dann wäre dein Herz rausgerissen, weil du denkst, no, das war unsere eine Chance auf gute Dune-Sachen und die Leute haben es nicht verstanden. Ach, das wäre schlimm. Da würde ich, glaube ich,
tatsächlich ziemlich traurig, ja.
Ja.
Ich hoffe, wir haben jetzt gerade nochmal den Trailer nochmal angesehen, auch zu, also Designs, wo ich mich vorhin beschwert habe. Zum Beispiel, was ich auch ein bisschen komisch finde, sind diese, oder was ich weiß nicht, vielleicht ist es halt auch einfach aus dem Grund, dadurch, dass ich den anderen Film kenne und dass das meine erste Berührung mit Dune im Generellen war, also mit dem Universum und so, und der deswegen schon dieses mentale Image für mich geformt hat. Verstehst du? Und aus diesem Grund, dadurch, dass das jetzt hier natürlich abweicht davon, es für mich komisch aussieht in dem Sinne. Aber zum Beispiel, was ich auch gar nicht cool fand, waren diese Holzmann-Schilder, also diese Personenschilder, die sie da haben, wenn sie da kurz diese Fight-Szene haben, diese Trainingsszene zwischen Gurney und ihm. Gurney hieß der, glaube ich, oder?
So meinst du diese Komplettkörper
rundherum? Diese Komplettkörper-Hologramm-Schilde.
Ja.
Die fand ich, sah ein bisschen komisch aus. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber insgesamt, ich bin sehr hoffnungsvoll. Es sieht, es ist Dune, das kann schon mal sehr viel Cooles bedeuten.
Ja,
Der Regisseur hat sich ja, wie du schon davor aufgelistet hast, entsprechend bewiesen. Somit wäre das nur zu cool, wenn das cool wird.
Ja, jetzt müssen noch zwei Sachen angesprochen werden. Erstmal, dass der Cast auch absolut krass ist. Also wer in den letzten Jahren so kennt sie alle. Timothée Chalamet.
Ah ja, genau.
Aus Call Me By Your Name zum Beispiel. Oder wie hieß der Boy... Beautiful Boy und so, das sind schon mal zwei sehr gute Filme von ihm, vor allem Call Me By Your Name und der ja jetzt auch so ein bisschen der neue junge Star in Hollywood ist, was cool ist, weil er auch ein guter Actor ist und der spielt ja die Hauptrolle quasi. Dann tatsächlich noch die Schauspielerin, die war in The Greatest Showman und in den neuen Spider-Man-Film mit Tom Holland spielt sie MJ, Mary Jane, glaube ich. Habe ich jetzt ihren Namen aber leider nicht parat. Die hat man bisher noch nicht in so einer Actor-Actor-Rolle gesehen, als Spider-Man, ne? Und eine mittelgroße Rolle in Greatest Showman ist sie mir aufgefallen, aber sie war bestimmt auch noch in anderen Filmen. Und ich glaube, sie könnte das auch gut verkörpern. Dann natürlich noch Oscar Isaac, den man wahrscheinlich die meisten aus Star Wars kennen, als Dings hier, ne? Poe Dameron, danke. Dann noch etwaige andere Leute, zum Beispiel Dave Bautista und natürlich my boy, Jason Momoa.
Ja, den Namen kenne ich sogar.
Ja, a.k.a. Khal Drogo, a.k.a. Aquaman, a.k.a. dieser Typ aus Stargate Atlantis mit den Dreadlocks.
Yeah.
Das ist er. Und das finde ich schon krass und auch geil, der Soundtrack, der Score, allein im Trailer, richtig nice, finde ich.
Ja.
Hans Zimmer doing the work und vor allem hätte man jetzt nicht zwingend gedacht, dass es Hans Zimmer ist unbedingt, wenn man es nicht wüsste. Ja, hier ein kurzer Einschub in diesem Latecast, was uns tatsächlich erst im Nachhinein aufgefallen ist, leider, und zur Schande eines Musikwissenden ist, dass der Song im Dune-Trailer ein Pink Floyd-Cover ist von dem Song Eclipse. Sehr cool, aber natürlich auch etwas epischer gemacht und man erkennt es nicht sofort, außer wenn man halt das Ende vergleicht und so, dann ist es doch schon ziemlich ähnlich, aber das wollten wir euch noch mal wissen lassen, auch wenn wir jetzt hier etwas über Hans Zimmer philosophieren. Es ist eigentlich ein Cover quasi von Pink Floyd. Viel Spaß beim weiteren Podcast.
Ja, stimmt, Hans Zimmer hatte, finde ich, mal so eine Phase, wo alles sehr samey klang.
Ja, genau. Und jetzt Blade Runner 2049 hat er ja auch gemacht, das klang ja auch nach Blade Runner und nicht nach Hans Zimmer. Und das finde ich halt gut. Und man muss halt auch sagen, dass, um vielleicht gleich die Überleitung zu schlagen, dass er für Dune ja Christopher Nolan, mit dem er sehr gerne immer zusammengearbeitet hat, ein dickes, fettes Nein hingelegt hat, weil er nicht den Score für Tenet jetzt deswegen gemacht hat, weil er Dune lieber arbeiten wollte, weil das wohl ein Kindheitstraum von ihm ist, da mitzuwirken.
Und, oh, dang.
Ja, stattdessen hat Ludwig Göransson für The Tenet nämlich den Score gemacht, der auch den Mandalorian-Score zum Beispiel gemacht hat.
Wo er, glaube ich, auch eine zweite Staffel kommen soll, oder?
Hab ich ja, jetzt der Trailer auch rausgekommen. Mann, ganz viel Medien-Popkultur hier. Ja, der sah ja auch sehr vielversprechend aus.
Ich habe auch noch einen Trailer, der mir aufgefallen ist, den ich ansprechen würde.
Für mich sehr positiv an diesem Trailer ist Folgendes. Also, das ist für manche vielleicht auch gerade doof. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen eine größere Geschichte und Galaxy und so, nicht so ein in sich kleines, geschlossenes Abenteuer. Aber das Positive, was ich daraus ziehe, ist, dass die Folgen mehr miteinander verknüpft sind und eine Geschichte erzählen und nicht so ein, wie in der ersten Staffel waren ja einige Folgen auch sehr in sich geschlossen und hatten so ein Case of the Week-Vibe schon fast, so dass eine Folge eine Geschichte ist. Und das finde ich ja in der Regel eher so ein bisschen so
meh. Ja, ich weiß, weil man da nicht so viel Charakterentwicklung und so machen kann und bla.
Ja, und auch generell irgendwie man jetzt nicht das Gefühl hat, so. Deswegen finde ich ja auch How I Met Your Mother eine der besseren Sitcoms, besten vielleicht sogar, weil die auch eine Geschichte erzählen. Jetzt nicht, also da kannst du auch innerhalb der Staffel dann einige Folgen untereinander theoretisch durcheinander gucken und das wird jetzt nicht auffallen, aber so grundlegend passiert da schon doch eher was, was zusammenhängend ist und nicht so wie bei anderen Sitcoms, wo du dann halt, ob du jetzt Staffel 4 zuerst guckst oder Staffel 3, macht da halt so nicht so viel
Unterschied.
Aber ja. Genau, das ist sehr cool, aber eigentlich wollte ich noch kurz Tenet, ja. Wenn ihr noch könnt, geht tatsächlich ins Kino, weil Tenet tatsächlich ein Film ist, wenn man den im Kino sieht, ist das geil, aber ich glaube, wenn man den jetzt nicht im Kino sieht, fällt da sehr viel weg, weil der nicht, wie jetzt von mir aus Inception oder Interstellar, auch mit einer Geschichte, die einen so bewegen kann, quasi daherkommt, finde ich zumindest, weil die Geschichte so ein bisschen... Also
mehr so Bildgewalten oder wie?
Ja, ja, und halt auch so Audio. Also da ist so der Score und die Soundeffekte und das Bild hat perfekt alles aufeinander so abgemischt und so richtig geil gemacht alles und die Bilder sehen einfach krass aus. Also so, wenn du jetzt in Avenger gehst, dann denkst du ja auch, ja, nice und so, cool, CGI irgendwie, aber das ist halt, das ist halt praktisch und das sieht alles so krass aus, dass du wirklich endlich mal wieder das Gefühl hattest, dass du da wirklich was neu so, ne? Das hatte ich halt mega lange nicht und das hatte ich bei Tenet und auf der großen Leinwand ist das halt geil, aber die Geschichte von Tenet, muss ich leider sagen, hat schon Schwächen auf jeden Fall, also das ist eher einer der weniger guten Nolan-Filme von der Geschichte her, aber von den Bildern her ist es halt so krass, dass es sich trotzdem lohnt, da reinzugehen und vom Soundtrack und her und so weiter, also
oh, ja. Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe nur die Trailer eben gesehen auf YouTube von Tenet und die haben mich nicht so überzeugt. Also ich finde ja eher im Generellen, meine Trailer werden ja auch immer nochmal von anderen Studios meistens, also die extra darauf abgestimmt sind, geschnitten und bla. Und entsprechend muss ich sagen, für mich haben sehr wenige Trailer in letzter Zeit dieses Hype-Potential, weil sie alle auch so gleich wirken. Immer diese
ja, und alles gleiche zu lang.
Trailer. Ja, genau.
Ja.
Und keine Ahnung, also da ist für mich in der Zeit die Luft draußen. Entsprechend ist natürlich vielleicht immer ein bisschen unfair, von einem Trailer auf einen Film zu schließen, weil der Trailer oftmals dann tatsächlich doch irgendwie recht nichts Aussagendes. Aber der Trailer hat eben speziell von Tenet auch irgendwie nicht geschafft, bei mir in irgendeiner Weise irgendein großes Interesse an dem Film auszulösen. Und entsprechend habe ich mir bisher noch nicht viel dazu gedacht, aber vielleicht
ja, tatsächlich
die Crew zusammen.
Haben wir jetzt heute auch über die zwei wenigen Regisseure gesprochen, die halt wirklich für mich zumindest durch ihren Namen noch so, also jetzt, und wo ich mir auch weiß, dass es für die Allgemeinheit auch so ein bisschen so sein könnte, vor allem Nolan jetzt, weil das ja so ein Name ist. Und sonst ist es halt oft so, ja, wenn du jemanden fragst, der jetzt nicht Kinofan ist, wer hat Avengers gemacht, dann werden die jetzt nicht sagen, ja, sind die Russo Brothers, sondern halt, ja, keine Ahnung, ne? Die Nolan kennt man halt einfach. Und
ja,
deswegen habe ich mir auch den ersten Trailer, weil ich ja bis dato auch eigentlich Nolan-Fan war, und oder bin. Also wie gesagt, aber ich fand halt Tenet hat mir nochmal von der Geschichte so ein bisschen vor Augen geführt, dass das nicht so smart alles ist, wie manche immer tun. Also es ist, ja, für einen Blockbuster ist es eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, die hat Twists und Ebenen, so auch bei Inception oder so, oder Memento von mir aus, wobei das ja aber noch weniger Blockbuster war. Aber so, wenn man es jetzt im Breiten mit auch kleineren Filmen vergleicht, ist das jetzt nicht so, dass man da jetzt sagt, wow, das ist so intelligent. Krass, nee, das kann ich ja gar nicht verstehen. Die sind in drei Traumebenen, holy fuck. Nee. Und so, ne? Also da gibt es dann schon noch klügere Filme.
Ja,
Aber im Vergleich natürlich mal wieder mit Marvel oder so, da ist das natürlich, das sind auch nochmal Welten dazwischen. Ja, da ist halt die Geschichte so straightforward einfach, was ja auch, ja, okay ist, aber.
Ja, klar, darf ja sein, Actionfilm halt.
Ja, ja. Und bei Tenet hat er es versucht, aber nicht geschafft, finde ich.
Okay. Ja, okay, er kann einfach, werde ich mir den auch ansehen. Auch mal wieder ins Kino gehen, war jetzt auch schon wieder gefühlte Jahrzehnte her.
Ja, ja, klar.
Das, das letzte Corona. War mit Corona und allem.
Ja. Ja. Also wenn Tenet lohnt sich, und dann ist es ja bald auch schon November, wenn es denn bei November bleibt für Dune, das ist natürlich auch immer, ja, noch die Frage. Ja, das ist aber tatsächlich auch einer der wenigen Filme, auf die ich momentan wirklich gehypt bin. Dune, weil, ja, so von den Checkpoints, die so vorher so auch mal jetzt ohne den Trailer von mir aus abgenommen, so, die so abgehakt werden müssen bei so einem Film, was man so darüber hört, die sind von mir alles abgehakt. Sci-Fi, gute Basis, Geschichte, kann kompliziert sein und so, hat aber auch Epic in gewisser Weise, ne, so ein bisschen, es hat ja schon so ein bisschen so ein Talking-Vibe auch so von wegen, ne, und dann krass, hier sind die auch irgendwie gegeneinander verfeindet und Intrigen und weiß ich nicht.
Mm.
Und hat aber auch geile Schauspieler, hat einen geilen Komponisten, einen geilen Regisseur und so. Und da steckt auch scheinbar Geld dahinter, also es ist nicht billig irgendwie produziert. Das heißt, das kann mal geil werden jetzt. Und deswegen, ja, hoffe ich das halt, dass da mal ein bisschen was
bei rumkommt. Die Hoffnung steht, ja. Tatsächlich. Ja, ich wollte theoretisch noch einen Trailer ansprechen, der mir neulich mal von YouTube als Werbung kam und der mich überraschend überrascht hat. Und das ist, ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch schon gesehen hast, Cortex. Wahrscheinlich nicht. Und es scheint aber, also irgendwie teils, keine Ahnung, auf jeden Fall ist ein deutscher Schauspieler drin, vielleicht ist es auch eine deutsche Produktion, ich weiß es nicht. Aber der sah auch überraschend cool aus, irgendwie. Also da fand ich den Trailer tatsächlich cool. Das ist
mit
cool.
Things.
Ich habe wie immer keine Ahnung, Silas. Es tut mir sehr leid. Er hat eine Brille auf.
Hä?
Warte, ich schicke dir einfach den Trailer ganz kurz. Copy Link. Dann gehen wir hier rüber.
Cortex.
Paste. Da, der ist es. Und den Trailer fand ich überraschend. Also der hat mich überraschend angetan. Ja, es ist auch nicht irgendwas mega weltbewegendes, wo ich sage, oh wow, das wird der beste Film des Jahres oder so, keine Ahnung. Aber keine Ahnung, es war schon länger her, dass ich mal irgendeinen Trailer gesehen habe mit einem scheinbar deutschen Schauspieler.
Es ist Moritz Bleibtreu, Mann. Ist doch einer, klar, der wenigen.
Genau, ja, der. Ne?
Die auch coole Projekte in der Regel zumindest versuchen zu machen. In Deutschland. Ja, und nicht noch eine Rom-Com und. Ja.
Exakt. Und deswegen war ich so überrascht und überraschend angetan von dem Trailer.
Ja.
Deswegen wollte ich das hier noch kundtun, weil ich, das kam so aus out of nowhere und für mich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mir einen Trailer voll angesehen habe, in dem irgendwie ein deutscher Schauspieler mit drin war.
Hm. Ach so, das ist auch irgendwas mit Träumen.
Auch irgendwas mit Träumen. Hm. Höchstwahrscheinlich, ich weiß, wie gesagt, man kann vom Trailer meistens nicht auf den Film schließen mittlerweile.
Naja, doch, meistens somit, leider ja eben zu viel.
Oder so.
Dass du halt quasi die Geschichte schon kennst. Aber
ja, das kann, ja. Ja,
ja, das.
So sah der Trailer recht interessant aus für mich, mit irgendwie, ja, so ein paar coolen Twists und so. Ich denke jetzt nicht, dass es irgendwas mega krasses wird, aber sah neat aus. Thumbs up.
Ja, durchaus. Also es gibt ja schon immer mal wieder jetzt auch ein paar coole deutsche Projekte in den letzten Jahren. Auch Dark hatten wir ja, mit dem Eddie hatte ich das schon mal besprochen.
Ah, ja.
Das ist natürlich sehr cool, sehr zu empfehlen. Und nach 3 Staffeln vorbei. Das heißt, man denkt sich nicht, ah, oh, jetzt sind das hier 100 Folgen, sondern ne, du hast 30 Folgen und eine abgeschlossene, in sich schlüssige, coole Geschichte mit coolen Schauspielern und das funktioniert einfach. Und dann gibt es noch How to Sell Drugs Online Fast, was auch cool ist mit 2 Staffeln, wo auch immer nur 6 Folgen, 25 Minuten, heißt auch nicht, wo du dein ganzes Leben drin investieren musst. Ja, das ist, heutzutage ist das ein Verkaufsargument, weil du halt einfach so viele Sachen hast, die du gucken kannst und oder willst.
Ja, das stimmt. Ja.
Es schwierig ist, wenn du dann weißt, oh, das sind jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal sage, mich interessiert ja tatsächlich schon nochmal die und die Star Trek Serie, aber wirklich gucken werde ich das nicht, weil das einfach zu viel ist. Die haben so viele Folgen und so, das kann man einfach nicht gucken.
Ja,
ja, aber ich wollte noch dann kurz, um diese Filmpassage abzuschließen, dann noch dann den The Batman Trailer ansprechen mit Robert Pattinson.
Und den habe ich ehrlich gesagt, oder habe ich den gesehen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe, glaube ich, neulich mal irgendwann was gehört, dass wieder was Neues kommen soll. Aber ich muss sagen, dass ich weiß nicht. Ich bin eh nicht so der Superhelden-Fan insgesamt.
Ja, und aber ist schon wieder. Das ist alles anders.
Oh, dang.
Also erstmal haben sie Nirvana-Musik im Trailer, was schon mal ein großer Pluspunkt ist. Ja? Und zweitens ist es losgelöst von dem ganzen anderen DC, also so ein bisschen wie Joker quasi, ne? Also dass das nichts storymäßig mit dem ganzen Rest zu tun hat.
Ah ja, den habe ich gesehen, gleich den
Trailer. Was gut ist. Dann soll es nicht so nur um die Action-Batman-Sache gehen, so, sondern so sehr Detektiv-Batman, so Thriller, Film-Noir und so mäßig. Und der Regisseur ist der von den Planet der Affen-Filmen, die auch alle gut waren. Also von den neuen.
Mhm.
Und ich denke, oder für mich glaube ich, dass Robert Pattinson funktionieren kann da. Der hat ja, nachdem Twilight abgeschlossen war, hat er sich ja ganz anders, quasi in eine ganz andere Richtung bewegt, weil er das auch alles nicht so cool fand dann. Und er wollte halt nicht so ein Teen Girl Idol werden und sein und so, sondern eher ein wirklicher Schauspieler, der krasse Sachen macht. Und ja, das könnte jetzt quasi sein, deswegen hat er sehr viele Indie-Filme gemacht, das könnte jetzt seine Rückkehr auch oft nach Tenet, in Tenet war er auch, aber auch in die breitere Masse sein mit einer ganz anderen Rolle.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich finde das jetzt sehr cool aus, und wenn das so ein bisschen auch wie Joker, weil Joker war mega, dann yes. Und wenn er dann da rumsteht und diesen Typen viel zu brutal verprügelt und dann sagt, I'm vengeance, das ist...
Ja, im Generellen sieht er hier nicht sehr emotionally stable aus. Sehr edgy eigentlich.
Ja, das finde ich schon echt ganz nice alles. Also, ja, er hat jetzt leider momentan Corona, weswegen die Drehsachen pausiert sind, aber... Ich finde, das ist für mich momentan der allervielversprechendste DC-Film, weil so Aquaman 2 oder Black Adam mit Dings, wie heißt er? Dwayne The Rock Johnson oder The Suicide Squad, was ein Soft-Reboot von Suicide Squad werden soll und so. Ja, es ist halt, es kann auch cool werden, weil das jetzt von James Gunn ist, der auch Guardians of the Galaxy gemacht hat und jetzt halt sie richtig crazy werden wollen und nicht so pretentious und langweilig wie halt in dem leider sehr gescheiterten Original, aber trotzdem The Batman. Das ist es. Batman ist sowieso der coolste. Deswegen.
Das stimmt, ja. Batman ist schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, aber der Trailer hat mich nicht so, ich weiß nicht. Ich lass mich mal überraschen. Aber keine Ahnung, bisher bin ich noch eher skeptisch.
Ah, das habe ich tatsächlich auch schon von manchen gehört, aber ich finde das schon geil. Ja. Gut. Ja, das ist der Film-Roundup hier beim Latecast für euch, euer Service-Podcast. Immer mit den neuesten Film-News, klar, hier, ne, gedrückt die Glocke, like, subscribe.
Ja, wenn ihr mehr von Experten wie mir hören wollt.
Ach so, ja. Und was man auch noch erwähnen muss, rest in peace, Chadwick Boseman.
Oh ja, stimmt, da war ja was.
Das ist krass durchgegangen, fand ich auch sehr überraschend und sehr krass, tatsächlich. Ja, das obwohl war tatsächlich für mich Black Panther ja auch nur so war.
Dang.
Ja, es ist, ja, aber es ist trotzdem weiß ich nicht, stimmt. Als Film an sich fand ich den jetzt nicht so krass, aber ich mochte ihn in der Rolle sehr gerne und ich habe den kulturellen Impact für die Community auf jeden Fall gesehen. Weil es natürlich immer auch witzig ist, dass die Leute gesagt haben, der erste schwarze Superheld. Ja. Hier, Blade. Hallo? Wesley Snipes? Ja. God damn. Am I a joke to you? Aber ja, ich fand's gut und fand ihn in der Rolle, wie gesagt, cool und fand es sehr schade, weil er ja jetzt quasi kurz, er war ja jetzt, obwohl er davor auch natürlich schon Filme gemacht hat,
ja, es war so gerade so sein Durchbruch.
Und Peak war er. Und ja, jetzt hätte er nochmal richtig raushauen können, quasi. Und darauf, da war ich eigentlich auch interessiert dran und jetzt ist es Ende. Und das Krasse ist ja, dass er quasi während der ganzen Dreharbeiten schon gegen diesen Darmkrebs gebattelt hat. Das, ja.
Das ist wirklich krass.
Genau. Dass noch eine Erwähnung hier bei uns gefunden hat.
Ja.
Ja. Das ist sehr schade. Auch sehr schade, dass bei Netflix es Sachen im Argen sind. Tatsächlich.
Oh, oh nein, ist es, was ich denke, dass es ist.
Ich weiß nicht, was du denkst. Ich glaube eher nicht.
Fang es mit C an, hör mit Uties auf.
Cuties? Ach, das ja, meinst du. Ja, das können wir auch natürlich kurz erwähnen, aber das wollte ich gar nicht. Das ist ja dieses tatsächlich, was ich gehört habe. Also es ist wohl dieses, Netflix hat auf Twitter und Co. ein Plakat veröffentlicht von einem Film, in dem es wohl um ein Mädchen geht, so 12, 13, irgendwie sowas,
ja,
die in der Schule dann so eine Freundesgruppe findet und die tanzen und dann auch unter anderem, glaube ich, twerken oder so. Und sie deswegen sich so ein bisschen so ihre Jugend, Freundschaft, Bewegung und ein bisschen rebellieren, sowas halt.
Ja, so Coming-of-Age-Geschichte,
ja, genau. Und alles wohl auch tatsächlich sogar ganz cool und so und sehr sensibel mit diversen Themen und so umgeht. Und eigentlich habe ich da so vom Inhalt des Films her Positives tatsächlich sogar gehört. Jetzt nicht so, dass man sagt, den muss man gucken, aber halt schon so, dass man sagt, ja, für die Zielgruppe und so ist das wahrscheinlich durchaus cool. Da Netflix aber ein Poster rausgehauen hat, wo die twerkend und in knappen Klamotten diese Kinder dort angehend sexualisiert dargestellt wurden. Und das gab natürlich einen sehr krassen Shitstorm.
Ja,
ja.
Ja, fand ich sehr interessant. Entsprechend hier Twitter natürlich gleich die Cancel Netflix. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nur ganz brave habe ich mich gewagt, auf diesen Hashtag zu klicken.
Nein.
Oh ja. Und gut, ich wie gesagt, da waren halt so ein paar Filmausschnitte, wo man sagen könnte, wenn man die so alleine sieht, vielleicht ein bisschen kritisch, ne? Aber natürlich müsste man das Ganze im Kontext des Films sehen. Und auch die Szenen, die jetzt da waren, die ich gesehen habe auf Twitter, wie gesagt, ich habe nur kurz da rumgeschaut, fand ich jetzt nicht so mega schlimm, dass ich jetzt sagen würde, wow.
Ja, ich glaube, wie gesagt, wirklich, dass weil die Regisseurin, glaube ich, auch von dem Poster in dieser Form gar nichts wusste, bis es dann halt getwittert wurde. Das heißt, dass die Marketing-Abteilung von Netflix quasi einfach mal so gemacht hat.
Ja.
Dass der Film an sich gar nichts so mit so einer Richtung überhaupt zu tun hat, sondern dass das einfach, wie gesagt, dieses Erwachsenwerden und Tanzen und so nicht mal so auf so eine cringy Art wie Step Up 3D oder so, wo sich dann die krasse Tänzerin, die eigentlich immer so ein bisschen Ballett eher gemacht hat, dann in der krassen Bad Boy, der Street Dancing macht, ein bisschen verguckt und dann geht's ab. So, ja, ja. Sondern halt tatsächlich bisschen Freundschaft, bisschen Emanzipation und all sowas irgendwie. Habe ich, wie gesagt, auch nur gehört, aber soll wohl an sich ganz anständig alles sein und eben nicht so sein wie das Poster und dann halt nur dieses Poster, was natürlich auch nicht nur schlimm ist wegen des an sich sexualisierten Darstellens von Kindern, sondern auch ja jetzt eben das Problem, den, was wir jetzt diskutieren, dass es schlechtes Licht auf den eigentlichen Film wirft. Und ja, da ist natürlich... Ja,
also ich habe halt so ein paar Szenen aus dem Film gesehen, die, wo man auch halt sich fragen könnte, aber wie gesagt, es waren halt nur Szenen, die ich losgelöst auf Twitter gesehen habe. Entsprechend möchte ich mir dazu noch keine Meinung bilden, ohne selbst das in voller Gänze gesehen zu haben. Und erstens und zweitens werde ich es höchstwahrscheinlich sowieso nicht tun, weil mich der Film an sich nicht sonderlich interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich würde mir jetzt nochmal einen Trailer anschauen wollen, tatsächlich, weil ich mir da auch jetzt gerade nicht so, wie so die Stimmung ist, ne, so gar nicht so wirklich vorstellen kann, ob das jetzt eher so, weiß ich nicht, Billy Elliot, I Will Dance, oder doch eher so ein bisschen Depri und dann findet sie aber ihre Bestimmung, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Naja, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist ja tatsächlich, ist, dass Netflix ja tatsächlich mit Nickelodeon Avatar The Last Airbender nochmal Live-Action auflegen wollte als Serie, quasi die Originalgeschichte. Oh, und, okay. Und das schon sehr lange so in der Produktion ist und so. Und dass natürlich Leute dann erstmal sehr skeptisch sind, weil der Film, Live-Action-Film ja von Shyamalan, so ein absolutes Verbrechen einfach war. Ah ja. Und deswegen man gegenüber Live-Action sehr skeptisch ist. Und die Originalserie aber, die jetzt immer wieder, wenn die auf Netflix auftaucht, direkt wieder ganz viele Leute, wow, immer noch das Beste, was es gibt und so. Und das ist echt tatsächlich sehr gut. Und ich finde auch Korra sehr gut. Das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mehrmals angesprochen. Aber dass die Leute trotzdem positiv eingestellt waren in der Regel, weil die Creator, diese beiden Kreativköpfe, die halt verantwortlich waren für die Originalserie damals, auch wieder dafür verantwortlich sein sollten, als Showrunner.
Ah, okay.
Und dann denkt man sich natürlich, okay, wenn die das jetzt machen, die wissen ja quasi, was gut ist und die haben das Original ja erschaffen, dann wird das schon alles was halbwegs was werden. Und dann, ich glaube, kurz bevor wir in den Urlaub sind, kam dann die News, dass die beide wohl weg sind und der eine hat einen offenen Brief an die Fans geschrieben, quasi, den er auf seinem Blog veröffentlicht hat oder so, dass sie jetzt das Projekt verlassen haben wegen so ungefähr, also nicht wortwörtlich, aber kreativer Differenzen. Oh. Weil das, was dann dabei rumkommt, nicht mehr das ist, was sie sich eigentlich gewünscht hätten. Jetzt habe ich den gerade mal aufgerufen, also den findet man eigentlich auf jeden Fall, wenn man einfach Netflix Avatar Open Letter oder so googelt, findet man den auf jeden Fall.
Nur du gerade nicht.
Doch, ich suche nur gerade ein passendes Zitat, ich habe ihn ja schon vor mir.
Ach so.
Ne? Also, weiß ich nicht, when Brian and I signed onto the project in 2018, we were hired as executive producers and showrunners. In a joint announcement for the series, Netflix said that it was committed to honoring our vision for the retelling and to supporting us on creating the series. And we expressed how excited we were for the opportunity to be at the helm. Unfortunately, things did not go as we had hoped.
Damn.
Und so, und dann schildert er halt, dass, ja, wie gesagt, halt, es nicht so sein soll, wie er wollte. Aber er versucht das dann natürlich auch noch ein bisschen netter zu erwähnen, ne? And who knows,
kann, Netflix will er, Live. Will er auch noch mal eine Rolle bekommen irgendwo.
Netflix Live Action Adaption of Avatar has the potential to be good. It might turn out to be a show many of you end up enjoying. But what I can be certain about is that whatever version ends up on screen, it will not be what Brian and I had envisioned or intended to make. So, da halt sehr viele Leute sehr viel Vertrauen in diese beiden Menschen legen, denken jetzt alle, ja, jetzt wird's doch scheiße. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein Downer gewesen, weil das eigentlich mit einer der Netflix-Projekte war, die für mich auch am interessantesten jetzt waren. Weil, ja. Und jetzt wieder nicht. Wieder nicht. Ja, und dann kommt der Trailer raus und man weiß es nicht.
Ach, ist nicht leicht. Ja, man ist ein Rollercoaster of Emotions. Wie sagt man es auf Deutsch? Was heißt ein Rollercoaster auf Deutsch? Scheiße.
Oh, it's one of those moments.
Es
hat was mit einer Zahl zu tun.
Eine Achterbahn, ja, danke sehr. Eine Achterbahn der Gefühle. Ja, darauf wollte ich hinaus.
Ja, danke.
Naja. Schön, dass wir das auch geklärt haben.
Ja, finde ich eigentlich auch gut.
Ja, ich habe persönlich tatsächlich die Serie nie gesehen, also die original
immer noch gucken.
Animierte.
Zack.
Ja.
Nicht abschrecken lassen, die ersten paar Folgen sind noch ein bisschen eher kindlich und dann spätestens ab der zweiten Hälfte der ersten Staffel oder so geht's dann richtig los. Und oh, dann dang, okay. Zweite und dritte Staffel richtig gut. Und
okay.
Ja. Also
oh, wow.
Crazy. Das war.
Wie viele Staffeln haben die überhaupt?
Die Originalserie hat auch nur 3 Staffeln. Aber dafür 20 Folgen, 20 Minuten. Also, ja.
Ah, okay. Ja. Genau. Das ist aber eigentlich ganz fair.
Und Korra hat dann nochmal 4 Staffeln. Aber auch immer nur 20 Minuten. Glaube ich, weniger Folgen.
Okay. Auch aber das hängt zusammen, oder wie es auch animiert, oder was das immer?
Ja, das ist quasi Nachfolgerserie. Also der Avatar ist ja quasi der Einzige, der die 4 Elemente beherrscht, ja. Also es gibt ja Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und
dann the Fire Nation attacked.
Ja, genau. Exactly. Das ist die Geschichte quasi des Originals, dass er halt quasi 100 Jahre verschollen war und deswegen der Krieg quasi so out of hand gelaufen ist und so. Aber jetzt kehrt er zurück. Das passiert auch in der ersten Folge, kann man ja schon erzählen. Er war im Eis eingefroren und wird dann quasi aufgetaut, so ungefähr. Er wird auch noch alles erklärt, warum er da drin war und so. Und es ist jetzt keine cheesy Erklärung, sondern es ist halt einfach cool mit den Charakteren. Begründet. Cool.
Get it.
Und
cool mit den coolem, okay.
Ja, was? Ja,
ja. Also, es ist, dass er im Eis war, ist.
Ach so. Ja, cool erklärt.
Ja. Ja.
Das mit ganz kühlem Kopf. ja, genau. Und hat dann halt diese Fähigkeiten als einziger, weil ein normaler Bändiger kann in der Regel nur ein Element kontrollieren. Und dann gibt es halt aber auch noch ganz normale Leute. Das heißt, ein Bändiger zu sein, ist schon was Besonderes. Und wenn du dann der Avatar bist, dann bist du der krasseste von denen, gibt es auch nur einen. Ja. Genau. Oh. Und wenn er stirbt, dann wird quasi diese Kraft in einem Baby wiedergeboren, was dann zu der Zeit geboren wird. Verstehst du? Also so.
Das
ist so ein Endless Circle of Life.
Immer ein Multitool.
Ja, genau. Und Korra ist dann quasi seine Nachfolgerin. Nachdem er alt gestorben ist und so, Spoiler.
Dang. Leute sterben, wenn sie alt sind.
Er stirbt nicht mitten in der Serie. Das hätte man vielleicht nicht erwartet.
Ah, okay, fair.
Wird Korra dann halt die Nächste und erlebt dann krasse Sachen. Das Ding bei Korra ist, es hat nicht so eine straighte Erzählweise quasi, also in der Originalserie.
Ich habe eine Frage jetzt aber ganz kurz, muss ich dich davor noch unterbrechen. Oh. Was ist dann The Last Airbender?
Wie? Das ist er.
Aber ich dachte, er kann alles.
Ja, aber er ist der Letzte, obwohl er alles kann, dass der Luft. Du musst ja auch verstehen, das hat auch einen Circle, kleiner Circle-Jerk, dass halt die halt diese 4 Nationen bilden. Ne, was quasi so die Länder, wenn man so will, ist. Ne, es gibt die Feuernation, die Luftnomaden, das sind so ein bisschen so die Buddhisten quasi. Die leben so in Tempeln und so. Jetzt haben halt kein Territorium, wenn man so will, was krass ist. Und dann gibt es die Erdnation und die Wassernation, die an dem Nord- und Südpol da lebt und so. So. Wenn halt der Avatar stirbt und der wiedergeboren wird, dann wird er immer in einem anderen der Völker wiedergeboren, damit immer quasi eins der anderen. Also das ist dann halt seine Geburtsnation, obwohl er dann, und das ist dann in der Regel auch das Element, was er als erstes lernt zu kontrollieren. Und dann entscheiden die immer, jetzt ist er so und so alt und kriegt mitgeteilt überhaupt, dass er der Avatar ist und so. Das ist jetzt nicht so wie eine Origin-Geschichte bei Marvel, dass er es irgendwann so, wow, ich kann ja das, sondern in der Regel kriegt er es dann erst mitgeteilt und von so Leuten und so, und dann fängt er an rumzureisen und das in den anderen Ländern noch zu lernen oder so. Ja. Und
verstehe.
Er ist jetzt der letzte Luftnomad, weil während er im Eis eingefroren war, sein Ursprungsvolk, diese Luftdudes, halt von der Feuernation komplett ausgerottet wurden. Genozid und so. Ja.
Dang.
Es Kinderserie. Es ist überraschend erwachsen. Und Korra noch mehr, aber was ich jetzt sagen wollte, bei Korra ist es nicht ganz so geradlinig erzählt, weil es dann nicht so ein so diesen einen, quasi dieses eine Ziel gibt, die Feuernation zu besiegen. Ne? Mm, sondern verstehe. Weil da halt.
Ist mehr so Slice of Life oder wie?
Ja, es ist schon eine zusammenhängende Geschichte, aber es ist halt, da geht es eher um die persönliche Entwicklung der Figur und es gibt immer andere Gegner und Storylines, je nach Staffel oder nach zwei Staffeln wird da mal gewechselt und so Sachen.
Ah, okay.
Jetzt nicht halt von Anfang bis
so,
Ende
so
ein
Arcs
Gegner
dann.
Und dann arbeitet man sich halt dahin vor und so. Sondern halt eher so ein bisschen anders. Zum Beispiel liegt auch allein daran, dass Aang, der Avatar in The Last Airbender, am Anfang nur Luft beherrscht und dann on the go auch noch die anderen Elemente lernt. Und in Korra kann sie halt schon drei Stück von Anfang, wo man sie verfolgt. Und lernt dann nur noch das vierte und ist dann quasi schon eher so der Fertige, aber hat halt andere Konflikte quasi. Also sie erzählen halt nicht dasselbe nochmal, was ja auch langweilig wäre.
Ja. Ja. Was viele Leute aber nicht abhält. Ne? Also.
Genau. Sehr viel Serien und Filme heute.
Ja, überraschend. Sogar mit mir. Wow.
Sogar mit mir. Ich höre zu.
Hey, ich konnte heute auch ein bis zweimal was sagen.
Ja, tatsächlich hast du Dune erklärt auch. Ja?
Right.
Ja.
Ich war wichtig. Ich war nützlich. Hey.
Und Cortex.
Cortex, ja. Cortex. Ja.
Bei,
glaube ich, Cortex, oder? Cortex, ja, Cortex.
Bei Dune ist jetzt momentan natürlich das Problem, dass ich tatsächlich gehypt darauf bin und Bock hätte, das Buch zu lesen, aber dann weiß, wenn ich das Buch anfange, wird mir nach 10 Seiten wieder langweilig, weil es so doof geschrieben ist.
Es ist so mega, Sci-Fi ist immer gerne sehr problematisch zu lesen, kann ich mir zumindest vorstellen, weil die, glaube ich, sehr gerne sehr trocken sich dann in irgendwelches Worldbuilding-Zeug verlieren, wo dann jeder Shit erklärt wird, der eigentlich nicht so interessant ist. Es gibt keine Spannung dahinter.
Ja, es gibt tatsächlich aber natürlich auch ein Hörbuch, theoretisch. Müsste man sich vielleicht mal gucken, ob es das wert ist. Ne?
Ja. Ich habe schon lange überlegt, ob ich halt irgendwie was anfangen soll von Isaac Asimov. Aber ich habe Angst, dass der auch so...
Aber wer ist er nochmal?
Ist das doch der so mega krass groß, diese Foundation-Trilogie, und der ist doch total beliebt in diesem, als Sci-Fi-Autor, ist doch der Sci-Fi-Autor mit seinen 10 Gesetzen für AI und was ist
das? Hat der nicht auch das When Robots Dream of Electric Sheep oder so geschrieben?
Das kann gut sein, lass mich kurz nachschauen, ich bin mir nicht mehr sicher.
Das ist doch das, was ich habe, weil das ja die Vorlage von Blade Runner ist.
Tatsächlich. Ja, klar, das weiß ich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ist, weil es gibt auch noch
Androids.
Andere.
Du Android, ja. Stream of Electric Sheep, das ist es, so heißt das.
Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es von ihm ist. Warte, lass mich kurz nachschauen. Eine Sekunde, Award, Bibliografie.
Nee, das ist von Philip K. Dick.
Scheiße, wer war denn Arthur C. Clarke?
Das ist nochmal ein anderer, den kennt man aber
auch. Goddammit. Na, auf jeden Fall, der ist auch einer so der großen...
Ja.
Großen Sci-Fi-Autoren und ich habe
2001
Angst.
Geschrieben, ja. Pause.
Ja, ich bin hier gerade am noch.
Ja, Sci-Fi-Autoren sind generell schwierig. Ich habe ja tatsächlich auch in etwaigen Vorlesungen dann, wenn es um die Postmoderne ging, das ist ja dann quasi auch so die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, beziehungsweise kurz vor uns jetzt, ne? dann geht es da auch um die Literatur und dann sind da natürlich ganz viele Autoren, die auch noch leben oder die man kennt oder so. Aber es ist tendenziell auch so, dass da alles einfach sehr verwirrend ist. Weil vorher hast du immer so, ja, ne, Goethezeit, das ist so, so und so und so, ne, und dann gibt es die und die Stile und diese 10, 15 Autoren. Ja. Und heutzutage ist ja alles, ist ja einfach nur noch Chaos. Es gibt ja alles und nichts.
Ja.
So, das kannst du ja überhaupt nicht mehr zuordnen. Du kannst halt sagen, ja, das ist Genre XY, aber das war's dann auch. Aber wobei dann natürlich ein Genre auch sehr viele Subgenres wieder hat. Und ach, Science Fiction ist ja eigentlich auch Fantasy. Theoretisch. Und da gibt es ja noch Science Fantasy.
Es gibt ja auch irgendwie Hard Sci-Fi und weißt du, was das andere ist? Das Gegenstück
Soft.
Dazu.
Soft
Sci-Fi. Das würde nahe liegen, aber ne? Das klingt irgendwie komisch.
Ja, Soft Sci-Fi, da würde ich mir jetzt tatsächlich aber dann sowas vorstellen wie manche Black Mirror-Folgen, wo alles so ist wie heute, außer halt so
ja, das ist das
eine Sache. Ne? Ach so.
Dachte, Hard Sci-Fi ist, dass es so mega technisch und eher auf realistisch getrimmt ist. Also, oder glaubhaft getrimmt, muss man ja sagen. Und ja, das andere Gegenstück dazu wäre dann halt, was weiß ich, wo du irgendwelche Space Magicians hast, die.
Ja, aber das ist ja eher Space Opera, so Star Wars mäßig.
Ja, sowas in der Art.
Space Wizards.
Aber zum Beispiel Hard Sci-Fi wäre, wie heißt denn, da gibt es auch so eine Serie, die aktuell recht, oder was heißt aktuell, ich glaube, die ist auch schon wieder vorbei seit langem. Warte, wo, da gab es ein Schiff, Donager oder so hieß das Ding. Lass mich kurz nachschauen, ob ich darüber das finde. Expanse. The Expanse.
Ach so, das war auch ein Letdown. Das ist so eine dieser typischen Serien, die ich so anfange, weil Leute dann davon, man befindet sich ja in folgender Situation. Man liebt Game of Thrones und Breaking Bad und so und halt diese Masterpieces auf Serienmaking. Und dann sucht man verzweifelt nach Sachen, die annähernd einen so einnehmen können.
Ja.
Und 90% der Sachen, die heute released werden, können das nicht, weil sie zum Teil auch einfach mittelmäßig sind. Und The Expanse war für mich eine dieser Serien. Die habe ich sogar weniger geschaut. Also da habe ich irgendwie 4 Folgen geguckt oder 5 oder so. Und dann fand ich das alles irgendwie zu doof. Aber weniger geschaut habe ich das tatsächlich als, wie heißt das? Night Flyer? Night auf Netflix. Das ist so eine Horror-Sci-Fi-Sache, die auf einer Kurzgeschichte von George R. R. Martin basiert, der auch Sci-Fi schreibt tatsächlich. Wo es, jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen. Wo es auch wieder um ein Schiff geht, was ausgesandt wird, um Kolonie zu machen und ja, alles mögliche. Ne?
Das Übliche also.
Und dann Sachen auf dem Schiff passieren.
Sci-Fi-Template.
Und die KI und sowas halt und so. Ne? Es war auch nicht gut, aber das habe ich wenigstens zu Ende geguckt.
Ja. Also, ich weiß, ich habe nur von einem Kumpel hat mir von Expanse viel erzählt und bla. Und das wäre halt so ein typisches Beispiel, glaube ich, für Hard Sci-Fi, weil das so auf. Ich kann den Unterschied schlecht erklären, aber das wäre jetzt zum Beispiel anders als irgendwie, also da versuchen sie es halt irgendwie physikalisch noch zu erklären und realistisch zu halten in dem Universum, wohingegen jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Star Wars jemand sagen könnte, ey, das funktioniert so nicht mit Laws of Physics und bla und sonst was. Und
man hört im Weltraum gar keine Explosionen.
Genau, und so Zeug und what are Midichlorians? It's heroin.
Wobei ich natürlich den neuen Mandalorian Season 2 Trailer auch sehr sympathisch fand. Das spielt ja 5 Jahre nach dem Ende von Episode 6. Also nachdem der zweite Todesstern zerstört wurde oder so. Und da dann theoretisch das Imperium größtenteils weg ist, ne? Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Aber dass sie dann schon so, weil ja die Zerstörung des Jedi Ordens ja dann quasi schon so mega lange her ist, das war ja dann noch vor dem Imperium, ne? Also. Es gab ja nur quasi Luke und Obi-Wan und so ein paar andere, ne, Überlebende. Aber da weiß die Allgemeinheit ja quasi nichts mehr von.
Ja. Und
dass sie halt dann da sagen, weil sie Baby Yoda irgendwie in Staffel 2 wieder mit anderen Jedis zusammenbringen wollen, um das zu verstehen. Und dass der da vielleicht besser aufgehoben ist als jetzt bei dem Mandalorianer und so, ne, der Kopfgeldjäger und immer krass in Action ist und so. Und sie dann auch sagen, ja, some sorcerers. Ancient sorcerers und so, dass die halt gar nicht wissen, was das jetzt ist. Called Jedi.
Ja, ja,
und so, das finde ich halt wieder geil, weil das dem Ganzen mal wieder so ein bisschen so Mystik gibt und nicht halt. Ja,
ich bin persönlich auch eher mehr Fan von sowas. Also ich bin nicht so der Hard-Sci-Fi-Fan tatsächlich, weil ich mir immer denke, ähnlich wie bei Fantasy, wenn ich schon die Chance habe, irgendeine neue Welt aufzubauen oder halt da irgendwas zu machen, wo ich eben nicht gebunden bin, dann wäre es doch gerade lustig, mich da mal auszutoben und irgendwas Abgefahrenes zu machen und mich halt sich dann nochmal so akribisch an.
Weil das natürlich auch seinen Reiz haben kann, so Zukunftsvisionen und so.
Das ist jetzt ein sehr, sehr generelles Statement, ne? Also im Großen und Ganzen hängt es dann am Ende immer davon ab, wie es die einzelnen Werke halt implementieren. Aber ja, generell, wenn ich jetzt ein generelles Statement eben sagen würde, bin ich normalerweise eher angetan von dem, was halt so ein bisschen abgehobener ist insgesamt. Also was wie halt Dune zum Beispiel. Oder eben Star Wars und was weiß ich was. Aber ja, also.
Ja, müsste man schauen. Ja, zum Abschluss dieser Folge vielleicht noch die kleine Aufmerksammachung darum, dass vor geraumer Zeit, als wir die Sommerpause dann ja quasi angefangen haben, deswegen konnte ich das jetzt noch nicht erzählen, aber für mich ist es gefühlt schon so nicht mehr die neueste News. Also wegen, dass wir jetzt tatsächlich Axolotl haben.
Ah, was? Okay. Ja. Das ist überraschend.
Ja, es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass du nicht fragst, okay, was ist das?
Ich kenne Axolotl, die gibt es im Tierpark hier in München. Dort, wo auch die Flagemüs sind. Und dort haben die so einen dunklen Raum mit so Grottenzeug, damit halt die Fledermäuse da umher dümpeln können und bla. Und da ist ein so ein Aquarium in der Wand, wo ein Axolotl oder auch zwei drin sind. Und ich habe die seit jeher schon immer echt cool gefunden.
Ja, für Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, was ein Axolotl ist und schon auf Google unterwegs sind, die einfachste Beschreibung tatsächlich ist, wenn ihr Drachenzähmen leicht gemacht kennt, quasi so wie der Drache, nur mit Kiemenästen.
Ja, es ist theoretisch ein Salamander, der nicht aus seinem Larvenstudium rauskommt. Glaube ich, oder? So war das doch.
Es ist quasi ja eine Echse unter Wasser mit Kiemen. Also,
ja.
Es ist
die chillen sehr, rum und sind
sehr
cool.
Sehr crazy. Genau, und die Geschichte ist folgendermaßen quasi. Also, meine Freundin wollte die schon länger wohl, oder hat sich schon länger dafür interessiert. Und dann war das halt so, dass ihr Vater noch ein altes Aquarium,
was auch ein bisschen altes Axolotl. Hör doch rumliegen, ja.
Das können wir mal hier nehmen. Nee, so ein altes Aquarium da im Keller bei denen war. Und dann haben wir das rausgekramt und alles sauber gemacht. Und das war alles voll aufwendig und anstrengend. Ja. Und so nach und nach dann halt die Sachen dafür geholt und hat sie das befüllt und alles gemacht. Und halt guckt, wo man das herbekommt. Und man muss sich auf jeden Fall Züchter suchen. Man muss gucken, dass die so einen bestimmten Test auf so einen Pilz machen, weil Axolotl, wenn dieser Pilz da dran ist, deswegen darf man zum Beispiel auch kein echtes Holz, sondern nur Fake-Holz in das Aquarium setzen, weil dieser Pilz gerne an dem echten Holz dran ist, dass das die dann befällt und dann verenden die einfach. Deswegen muss man das alles machen oder sollte es machen. Man kann die natürlich auch bei irgendeinem billigen Scheißhändler holen, aber also an sich richtig ist es, wenn man es dann so macht.
Ja, ja.
Und dann haben wir die geholt und da reingetan und machen das jetzt. Das ist jeden Fall sehr verrückt. Die haben natürlich auch jetzt inzwischen einen eigenen Instagram-Account.
Oh, dang.
Ja, die drei Axolotl-Tiere.
Habt ihr was? Drei oder was?
Ja, tatsächlich. Hat sich so zugetragen, dass die Verkäuferin aus einem Wurf, sage ich mal, sind ja dann 200 Eier, Und ja. Die nimmt man dann aus dem Aquarium raus, weil die sonst ganz kannibalistisch die Eier selber fressen würden.
Ah, okay.
Und dann Klassik. Hat die alle nach und nach verkauft und dann hat die noch 3 Stück übrig und wir wollten eigentlich erstmal nur 2 haben. Dann haben wir aber mit der Größe des Aquariums geguckt und es ist tatsächlich relativ groß und jetzt gehen da auch 3 rein und jetzt haben wir 3.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Hätte jetzt vieles geglaubt, aber ich glaube, das oder erwartet, aber das war. Das kam jetzt tatsächlich so ein bisschen aus dem Off.
Das ist, also für alle da draußen Interessierten, die Follower sein möchten, ne? Add die 3 Axolotl-Tiere. mal schön hier Follow, Like. Leider ist Instagram ja jetzt auch scheiße geworden oder wird langsam scheiße. Facebook macht alles kaputt.
Dang.
Weil sie jetzt tatsächlich es so gemacht haben, dass wenn du scrollst,
Das habe ich gleich mitbekommen. Ja, dass man irgendwann dann so empfohlene Posts bekommt.
Ja. It's the fucking worst. Das macht mein ganzes Instagram-Erlebnis kaputt. Du scrollst und wenn du alle Posts gesehen hast, die Instagram denkt, die für dich neu sind, dann zeigen sie dir einfach irgendwas anderes an, von irgendwelchen anderen Profilen, wo Instagram denkt, das könnte dich interessieren. Wie quasi wenn du auf die Such-Icon drückst, dann kommt ja auch erstmal so eine Seite, wo ganz viele Sachen sind, in so verschiedenen großen Kacheln. Nur das halt nur auf deiner normalen Feed-Seite. Und was ich ja deswegen Instagram quasi auch noch das Einzige ist, oder es gibt mehrere Gründe, aber das ist ein großer davon gewesen, weswegen ich das noch nutze und gerne nutze, ist, weil ich da den Feed am besten noch kontrollieren kann. Auf Twitter und Facebook geht es einfach gar nicht mehr. Und bei Instagram ging das bisher jetzt immer. Und jetzt ist das auch schon so ein Schritt in die Richtung dazu. Schlimm.
Ja,
ganz schlimm. Und dann haben sie auch noch den Algorithmus wohl geändert, was mich jetzt nicht unbedingt so reizt, aber was halt wohl für Content Creator schlimm ist, weil das jetzt auch so ein bisschen YouTube-mäßig ist. Weil es nichts mehr damit zu tun hat, wie viele Leute dir folgen oder was auch immer, sondern halt Interaction. Also sie wollen, dass die Leute deine Bilder liken und dass sie kommentieren. Und wenn das weniger Leute machen, dann wirst du auch in Zukunft weniger Leuten vorgeschlagen und angezeigt und so. Und es ist eine Downward Spiral quasi.
Ja, Speziell muss ich ja auch noch sagen, dass ich ehrlich gesagt die Kommentarfunktion in Instagram absolut beschissen finde und sehr unübersichtlich.
Weil da immer nur so cool. Ein Kommentar. Das ist aber bei der YouTube-App tatsächlich jetzt auch schlimm. Da haben die auch jetzt versteckt.
Das stimmt, ja. Die sind jetzt so komisch dazu. Ich meine, der Gedanke war wahrscheinlich cool, dass du nicht so weit runterscrollen musst. Aber hätte man schlauer. Ich meine, YouTube ist eh so eine Sache. Die kriegen das, ich weiß nicht, mit ihrer App.
Also versucht nach Worten zu
okay, hier ist das Traurige. Ich hatte ja davor ein Windows Phone und da gab es ja den großen Eklat mit Google und Microsoft, die haben sich nicht vertragen und entsprechend gab es ja keine YouTube-App. Beziehungsweise keine offizielle, aber halt natürlich von Drittanbietern. Und da ist mir halt dann so aufgefallen, als ich dann eben gewechselt habe auf mein iPhone, dass es halt traurig ist, dass ein Entwickler, der nebenbei studiert und das als sein Hobby macht, eine bessere YouTube-App hinbekommt als Google mit was weiß ich wie vielen Millionen und wie vielen Entwicklern, die den einfachsten Scheiß nicht fixen können und ein Design hinlegen, das einfach absolut Cancer
ist. Du musst wissen, Google ist ein Multimilliardenunternehmen, was uns alle zerstören wird, weil da so viele schlaue Menschen nur arbeiten. Das sind einfach die krassesten Menschen der Welt.
Ja.
Das hasse ich immer, wenn Leute so da das erklären. Why is this shit full of mistakes, then?
Ja. What the hell, man? Ich glaube, ganz ehrlich, bei diesen ganz großen Unternehmen, speziell Microsoft und Google sind da die Hauptkandidaten gefühlt, ist es einfach so außer Kontrolle, die haben so viel Geld und so viel, so gefühlt wenig Aufsicht, dass so jeder so vor sich hin brötelt irgendwie. Mhm. Und irgendwas macht und oder mal nicht und dann wird nochmal irgendwie 3 Sessions irgendwie überprüft, ob das Design jetzt auch mit, blinden Leuten mit Fußgelenkproblemen funktioniert.
Ah.
Und
die sind so out of touch.
Keine Ahnung.
Zum Teil hat man das Gefühl. Ja, ja. Und dann denkt man sich auch immer so, das sind ja dann wieder diese typischen Google- und Facebook-Parks, die man sich so vorstellt, wo die dann ihre eigenen Fahrräder haben und ja, dann chillen die da rum in ihren Meetingräumen. Und
ihren eigenen Starbucks noch drin am besten. Ja,
und dann kommt einmal jemand von der Presse mit einer Kamera vorbei und dann benutzen sie bei Google alle iPhones und so. Ja. Oder bei Microsoft, noch schlimmer.
Ja. Oh Mann.
So ist das da.
Es ist, ja.
Sehr schlimm. Gut, das war eine sehr medienlastige Folge.
Tatsächlich, ja.
Wir hoffen nichtsdestotrotz, dass es gefallen hat. Ich kann versprechen, in einer der nächsten Folgen, keine Sorge, Freunde, kommt nochmal das große Erntegarten-Update. Ja?
Worauf alle schon gebannt warten.
Ja, das ist doch der einzige Grund, warum ich noch einschalten. Gespannt, was machen die Süßkartoffelpflanzen denn jetzt? War es ertragreich? Ja, ich kann sagen, es ist auf jeden Fall
ein Teaser. Haltet euch fest.
Things were happening. Ja, so, it's crazy. Ja, ein Garten-Update und ja, wer weiß, ne, was da sonst noch so kommt. Ich habe auch noch mal RTL auf der Themenliste. Oh, und das würde ich eigentlich auch gerne jetzt noch erzählen. Das war schlimm. Im Hotel in Rom, kurz vor dem Rückflug, gab es dann wieder so typisch Sky und dann gab es nur zwei deutsche Sender, RTL und RTL 2. Ja. So, habe ich kurzzeitig... nee, ich musste denken, was wir an dem anderen Abend, wo wir in Rom im Hotel waren, noch kurz geschaut hatten. Da habe ich kurz einmal Jamie Oliver geguckt, aber mit Italienisch zum Voice-Over. Ja. Was sehr lustig war. Und dann sind wir irgendwie auf so einen amerikanischen, aber auch mit italienischen Voice-Over Reality-Sender gekommen, wo so ultra übergewichtige Menschen halt gezeigt wurden.
Zur Schau gestellt wurden.
Ja, und zum Teil fanden wir das, also ich finde sowas ja immer ein bisschen so, ich habe da immer ein ganz schlimmes Gefühl irgendwie, kann das gar nicht richtig beschreiben, so irgendwie so ein bisschen so generell für die Menschheit schämen. Ja. Andererseits aber auch denken, ja, wer weiß, was die vielleicht erlebt haben, weil wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast, weil es ja auch durchaus sein kann, dass das mit psychischen Sachen zusammenhängt oder was auch immer und so. Und dann gibt es auch noch die wenigen Prozent, die dann vielleicht wirklich auch eine körperliche Krankheit haben und so und was weiß ich. Aber dann gibt es halt auch einfach in Amerika, glaube ich, vor allem sehr viele, die einfach sich selbst nicht so richtig unter Kontrolle haben. Und die dann, weil sie dann halt in diese Downward Spiral kommen, auch natürlich dann Komplexe entwickeln. Werden, ne? Ja, aber auf jeden Fall dann wieder das Klischee und dann war da auch so ein geiler Arzt und dann war da so eine Frau und dann haben wir so überlegt, wie viel die wohl so wiegt. Und es war ein bisschen Gossip. Oder ich schäme mich auch ein bisschen dafür, das jetzt zu erzählen, aber es war halt lustig. Also weil dann auch irgendwann der Satz fiel, sollen wir umschalten? Nee, ich kann nicht weggucken. Und dann haben wir geschätzt, ja, wie viel die wohl wiegt und dann so, ja, 200 Kilo und dann wurde es quasi so revealed, da hat die 320 Kilo gewogen.
Ja, damn.
Und dann war da auch dieses Klischee, dann war da so ein Arzt und so und dann haben die letzten Endes eine Magenverkleinerung gemacht und dann hat sie innerhalb von 2 Monaten irgendwie 120 Kilo verloren und dann muss man sich halt überlegen, dass es mehr als man selber wiegt, zum Teil ja doppelt so viel oder ja, so. Ne? Das ist halt crazy.
Das ist schon krass.
Ja, das war jetzt der Content für die treuen Zuhörer. Der ist extra Premium-Content für die, die bis zum Ende waren.
Ja, exakt, genau.
Ja.
Alright.
Genau. Aber das war gar nicht das auf RTL, was ich erzählen wollte.
Oh.
Schlimm. Auf RTL lief dann nämlich das Sommerhaus der Stars.
Es klingt auf jeden Fall schon mal sehr nach RTL. Bin ein bisschen raus, was da so läuft.
Ja, ich bin ja ein bisschen durch meine Freundin, liebe Grüße, an die Reality-Show-Formate wieder angefüllt worden. Also, ja, ich habe zum Beispiel Let's Dance geschaut dieses Jahr, zum Teil, ja. Und es war zum Teil schlimm, zum Teil aber auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Und zwischendurch wieder entertained, weil manche Dances sind ja dann wirklich so rein so aus sportlicher Perspektive quasi auch ganz interessant. Und so, das ist ja eines der weniger schlimmen RTL-Formate quasi.
Ja, richtig noch raus.
Naja gut, was lustig war, das war mein absolutes Highlight. Das ist natürlich Jorge González. Dieser Typ, ne? Was der da immer anhatte, ne? Das kann man sich nicht ausdenken. Und dann macht er immer Fünf. Drei. Oh Gott. Wenn er die Punkte da verteilt. Und dann, Markus oder wie der die dann immer nennt. Keine Ahnung. Ist auch alles irrelevant. Auf RTL das Sommerhaus der Stars. Und da habe ich mir wirklich gedacht, das ist echt Next Level, wie schlecht das ist. Das ist nicht nur inhaltlich und so schlecht, so von, oder von den Leuten. Allein schon das Sommerhaus der Stars. Und keine Sau davon kennt man in der Regel. Wenn man nicht im RTL-Kosmos quasi drin ist und weiß, das ist der Bachelor mit seiner Freundin, mit der er tatsächlich noch zusammen ist. Und so, ne? Ja, und dann war da auf jeden Fall auch so ein Hypnotiseur oder so. Und dann hat er so diesen Typen da hypnotisiert und gesagt, was seine Probleme sind und dass er mit seiner Freundin Schluss machen muss und so, weil er sich von ihr abhängig macht und all sowas. Ne? Und dann lief aber währenddessen er so seine Hand so auf seinen Kopf gelegt hat, während er so auf dem Bett lag, so richtig unangenehm, lief dann so diese Musik aus dem Dschungelbuch, was die Schlange dem Mowgli dann vorsingt. Und so richtig schlimm. Und das, was ich am schlimmsten fand, war, dass es so schlecht geschnitten alles war und dass dieses Haus einfach nur so eine Hülle war in so einem Schrebergarten und dass das alles so billig aussah und die das als 20.15 Uhr Unterhaltung verkauft wird. Also das war Next Level. Das, wenigstens bei anderen so, bei Big Brother oder so, da haben die ja wenigstens noch ein dickes Haus und so, ne? Aber das war irgendwie so richtig, weiß ich nicht. Schlimm. Aber gut. Wie gesagt, wie von so 12-jährigen Praktikanten irgendwie geschnitten. So. Also, oh Gott, okay. Da tut einem ja, wenn man selber schneiden kann, tatsächlich, dann tut einem ja wirklich weh, sich das anzugucken.
Ja, das ist schlimm. Aber ich meine, irgendwo müssen die auch anfangen, ne?
Ja, wir werden doch nicht bei der 2015 Unterhaltung. Hallo? Also ein bisschen geht ja wohl noch. Ja,
du gehst es davon aus, dass Leute, die RTL schauen, Ansprüche haben.
Ja, und auf RTL 2 lief ja dann was noch Schlimmeres, da lief noch so eine Show, wo so auch so Z-Promis so irgendwelche Spielchen nebeneinander gegeneinander gespielt haben, wo die dann einmal so einen Kuchen essen mussten und in dem Kuchen waren dann so Schlüssel drin, aber es war halt so ein Tortending und dann aber ohne Hände irgendwie und dann, keine Ahnung, glaube ich, und so. Und da mussten die da so mit dem Kopf rein und das haben sich so mega lächerlich gemacht. Ja. Was auch so mega Fremdschämen ist.
Klassisch ist, ich tausche Würde für Views.
Ja. Und dann mussten sie noch danach so Aufgaben, also so für, keine Ahnung, 20 Fragen und sie haben insgesamt 5 Minuten Zeit, um das halt so auf diese Tafeln die Antworten drauf zu schreiben. Ja. Und da waren die Fragen zum Teil so einfach und die wussten es nicht, dass du dich wieder fragst, machen sie das jetzt nur für den Unterhaltungsfaktor, dass sie sich so dumm stellen oder sind sie wirklich so dumm? Weil das ist echt, schlimm war das. Ja, das, dann habe ich wieder auf RTL 1 umgeschaltet. So war es das. Ja, RTL halt, das normale RTL.
Ja, okay, ja, ich weiß schon, okay.
Ja. Oh, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören unseres Premium-Contents. Den liefern wir demnächst dann exklusiv irgendwie hinter der Paywall. Mm. Wenn ihr den Season Pass unlockt, kriegt ihr den exklusiven Shit und noch ein paar Embleme. Und wer weiß, bei Level 100 wartet vielleicht irgendein exklusives Bild auf euch oder so.
Ja. Okay. Alright. Dann gute Nacht.
Oh, okay. Ich dachte, jetzt machst du auch noch eine krasse Abmoderation.
Ach so. Ja, ich habe nichts Lustiges. Deswegen, ich habe mir gedacht, ob ich irgendwas tun soll. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das wird zu nichts führen. Tu es nicht.
Ob ich irgendwas nicht tun getan. Will? Nein, tu es nicht.
Ja, ich dachte mir, ich muss, wo ich mich jetzt schon so über Cringe lustig gemacht habe, muss ich nicht selbst den Cringe noch liefern, ne?
Hm. Vielleicht. Hallo, ich hätte gerne einmal Cringe. Ja, zum Mitnehmen 30 Minuten.
Zum Mitnehmen oder hier cringen. Alright. Es wird spät. Meine Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Zustand des Tages. Und
ich merke gerade, es ist tatsächlich auch sehr angenehm, einfach dich so mit der Stille konfrontiert reden zu lassen. Ja.
Es ist mega warm, es ist richtig heiß, der PC heißt, weil ich schwitze.
Und zu gucken, was so ist so passiert.
Lass mich gehen, Silas, lass mich gehen.
Es ist richtig warm, ich schwitze.
Ja. Alright, servus.
Tschüss.